www.gehirn.info.
Abends mal schlecht einschlafen oder sich nachts eine Weile hin und her wälzen. Das hat wohl jeder schon erlebt. Aber es gibt Menschen, die quälen solche Schlafnöte regelmäßig, langfristig, chronisch. Jeder 10. erwachsene Deutsche leidet an einer Schlafstörung und bei jedem 25. ist sie behandlungsbedürftig. Hilfe finden Betroffene in speziellen schlafmedizinischen Zentren, zum Beispiel an der Berliner Charité. Ein Besuch macht klar, wie vielfältig Schlafstörungen sind. Nadine Sander sitzt auf ihrem Krankenhausbett. Neben ihr liegt das Buch, mit dem sie sich in diesen Tagen die Zeit vertreibt. Ihren Kopf zieren nicht nur blonde Haare, sondern unzählige Elektroden, die mit weißer Gaze auf der Kopfhaut festgeklebt wurden.
Ja, es drückt und also man merkt es halt schon, es ist halt nervig, das immer die ganze Zeit zu tragen.
Doch die Elektroden haben ihren Sinn. Bunte Kabel gehen von ihnen ab und münden in einen kleinen Kasten, den sich die 18-Jährige umgehängt hat und der nachts an ein Messsystem angeschlossen wird. So können Nadines Hirnströme während des Schlafs mitverfolgt werden, denn der ist gestört.
Ich leide an nächtlichen Panikanfällen. Das hat vor allem mal angefangen, da war es mehrmals täglich und jeden Tag. Da habe ich mich selbst aus dem Schlaf gerissen, sozusagen, also versucht die Augen zu öffnen. Ich dachte halt, ich bin schon wach, war ich aber eigentlich nicht und habe dann versucht wach zu werden. Krieg dann dabei Panik, höre manchmal Stimmen, habe manchmal das Gefühl, dass mich jemand anfasst oder jemand mit mir spricht, warum ich denn noch schlafe.
Nach so einem Anfall rast ihr Herz, der Kopf schmerzt. Am nächsten Morgen fühlt sie sich wie gerädert und sie hat Angst vor der nächsten Nacht. Nadine kann sich überhaupt nicht erklären, was mit ihr nicht stimmt. Deswegen ist sie jetzt zur Beobachtung im Schlaflabor der Charité. 4 Nächte lang. Eine hat sie schon hinter sich. In der hat sie zwar etwas unruhig, sonst aber gut geschlafen. Leider, wie sie sagt.
Ich wünsche mir halt, dass es wirklich genau diese 4 Tage wenigstens auftritt. Gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. So ist es ja dann meist, so dieser schöne Vorführeffekt. Aber es wäre echt schön, wenn es noch kommen würde. Sonst wäre das ja hier alles umsonst gewesen.
Im Nachbarraum sitzt Pascal Grosse am Computer. Er ist Oberarzt und verantwortet die neurologische Schlafmedizin an der Charité. Auf dem Bildschirm vor sich sieht er die Aufzeichnungen von Nadines vergangener Nacht.
Und was wir hier sehen, ist eben parallel ein EEG und ein Video, sodass wir uns die Hirnströme anschauen können, demzufolge auch Schlaf zuordnen können, aber auch gleichzeitig sehen, was machen denn die Patienten in dem Moment.
Nadine wird videoüberwacht, damit sich die Ärzte ein vollständiges Bild machen können. Das ist wichtig für die genaue Diagnose.
Das ist jetzt zum Beispiel leichter Schlaf hier. Das kann man an den verschiedenen Elementen dieses EEGs erkennen, bevor das dann beispielsweise hier dazu übergeht, dass hier die Patientin nochmal wach wird. Das kann man an diesen jeweiligen Mustern erkennen. Hier ist sie kurz wach, mehrmals sogar, und schläft dann wieder ein.
So wie Nadine ihre Schlafstörung beschreibt, könnte sie an einer Unterform von Schlafwandeln leiden. Doch das ist noch nur eine Vermutung. Denn Schlafstörungen sind vielfältig. Grob vereinfacht kann man 3 Kategorien unterscheiden. Erstens die Insomnien, die Ein- und Durchschlafstörungen. Zweitens die Parasomnien, hierunter fallen Auffälligkeiten während des Schlafs wie das Schlafwandeln. Und drittens die Hypersomnien, bei denen Patienten am Tag unter pathologischer Müdigkeit leiden. Hinzu kommen noch zahllose Unter- und Extraformen wie Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus oder das Schnarchen mit Atemaussetzern. Kein Wunder, dass das Schlafmedizinische Zentrum der Charité interdisziplinär arbeitet mit Internisten, HNO-Ärzten und Psychologen. Professor Ingo Fietze leitet es. Er betont, dass Schlafstörungen eine organische Ursache haben.
Weil eben tatsächlich spezifisch an einem bestimmten Schlaf- oder Wachstoff der Defekt liegt. Man muss sich vorstellen, wenn ein Schlafstoff, so viel gibt es nicht, wir haben 3, 4 Schlafstoffe im Körper, wenn der zu wenig vorhanden ist oder die Rezeptoren, an denen er wirken soll, die defekt sind, dann können wir nicht mehr schlafen. Oder wenn ein Wachstoff zu wenig da ist, dann sind wir hundemüde am Tag, auf Deutsch gesagt.
Schlafstoffe sind Melatonin, GABA und Adenosin. Zu den Wachstoffen gehören Serotonin oder Dopamin. Werden sie im Gehirn nicht richtig produziert oder ausgeschüttet, kann es zu Schlafstörungen kommen. Bei Betroffenen kommt oft zweierlei zusammen.
Es gibt mit Sicherheit eine Veranlagung, wobei das, wenn Sie wollen, das Schlafgen ist noch nicht entdeckt, also welches Gen tatsächlich für Schlafstörungen verantwortlich ist. Und neben der Veranlagung gibt es bekannte Auslösefaktoren. Also welche Faktoren können eine Schlafstörung auslösen, wenn man die Veranlagung hat? Und da ist an erster Stelle steht der Stress, ja, beruflicher Stress, familiärer Stress, was auch immer.
Manche Menschen stecken Stress einfach weg. Einigen schlägt er auf den Magen. Und bei wieder anderen, mit entsprechender Veranlagung, löst er eine Schlafstörung aus. Oft kommt es zu regelrechten Konditionierungen. Der Auslöser ist schon längst passé, die Schlafstörung aber bleibt. Häufig quälen sich die Betroffenen viele Jahre lang, bis sie überhaupt zum Arzt gehen. Und auch das ist nicht zwangsläufig ein Durchbruch. Diese Erfahrung hat Martina Richter gemacht. Erst nach einer jahrelangen Odyssee durch Arztpraxen hat sie in die neurologische schlafmedizinische Sprechstunde von Pascal Grosse an der Charité gefunden.
Also man wurde nie für voll genommen. Ja, und dann bin ich auch nur alle 5 Jahre dann mal wieder zum Arzt, weil ich mir das nicht mehr anhören wollte.
Die 52-Jährige hält es kaum auf ihrem Stuhl. Das rechte Bein hibbelt unentwegt auf und ab. Das linke hat sie so am Stuhlbein festgeklemmt, dass es Ruhe geben muss. Seit sie 17 ist, leidet Martina Richter am Restless-Legs-Syndrom, an unruhigen Beinen. Eine Störung, die die Betroffenen am Einschlafen hindert und sie nicht durchschlafen lässt. Weil sie laufen, ihre Beine bewegen müssen, einfach nicht ruhig liegen können. Manche Patienten empfinden unangenehme Impulse in den Beinen. Andere haben höllische Schmerzen, so wie Martina Richter.
Beschreiben, Atschiebe, sag mal, wo das wirklich zum Wahnsinn eintreibt. Das ist ein reißender, bohrender, stechender Schmerz. Diese Schübe sind so 3 Tage, wo du Tag und Nacht nicht schläfst.
Sie hat das Restless-Legs-Syndrom nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Auch ihre Arme sind von der Krankheit betroffen, sind unruhig, Schmerzen. Das Restless-Legs-Syndrom kommt recht häufig vor, sagt Neurologe Grosse, bei 5-15% der Bevölkerung. Aber nicht bei allen führen die unruhigen Beine zu einer Schlafstörung. Grosse erklärt, was man bisher über die Ursache dieser Krankheit weiß.
Man kann es am besten bestimmen über, wie therapiert man das. Man therapiert das mit Dopamin. Also gibt es irgendeine Fehlfunktion des Dopamins, an welcher Stelle im Gehirn, ist nicht so ganz klar. Aber nicht alle Patienten bessern sich auf Dopamin. Das heißt, es gibt anscheinend andere Wege, die zu einem Restless-Legs-Syndrom führen, die nicht einfach nur über einen Dopaminmangel erklärbar sind.
Doch die kenne man noch nicht. Bei Martina Richter hilft nicht viel gegen die Krankheit. Sie jongliert rasend schnell mit den komplizierten Namen der zahlreichen Medikamente, die sie in ihrem Leidensdruck schon ausprobiert hat. Schlafen ist ungemein wichtig und überlebensnotwendig. Dauerhafter Schlafentzug macht krank. Von Konzentrationsstörungen über Bluthochdruck bis zu Depressionen. Martina Richter versucht zwar, ihrer Schlafstörung möglichst wenig Beachtung zu schenken, nichts darüber im Internet zu lesen, nicht an die nächste Nacht zu denken. Und doch klingt durch, wie sehr die Krankheit ihre gesamte Biografie geprägt hat.
Es ist viel in die Brüche gegangen dadurch, wo ich noch keine Medikamente hatte. Auf die Beziehung hat es ja drunter gelitten. Auf Arbeit hat es nie einer gewusst. Ich war immer die nette, freundliche, aber irgendwo muss man ja dann auch mal, ich habe nachts ohne diese Medikamente dann 2 Stunden höchstens. Also ich habe nachts die Hausarbeit gemacht, gebügelt. Ich war schon davor gekocht und dann zwischen 3 und 4 mal kurz geschlafen und dann geduscht, hau und zur Arbeit und mal. Immer präsent gewesen.
Seit 2 Jahren bekommt Martina Richter nun ein Medikament, das ihr ein wenig Linderung verschafft. Doch seit einer Weile lässt dessen Wirkung nach. Deswegen ist sie heute in die Sprechstunde von Pascal Grosse gekommen.
Ich muss Ihnen noch ein zweites Rezept ausstellen, weil das ist ja eine neue Dosierung. Mhm. Gehen wir nach vorne.
Ja.
Gut. Mhm. Und die Strategie wäre jetzt erstmal Dosiserhöhung von dem einen Medikament und gucken, was passiert.
Ja, gut.
Das Restless-Legs-Syndrom liegt bei den Richters in der Familie. Ihre Mutter hatte es, allerdings erst im hohen Alter. Und auch Martina Richters 2 Töchter, um die 30 Jahre alt, kommen nachts nicht zur Ruhe. Doch selbst wenn sie gesund sind, Familie und Lebenspartner von Menschen mit Schlafstörungen leiden häufig mit. Der bekannteste Fall ist sicherlich das schlimme Schnarchen, aber bei weitem nicht der einzige. Auch beim nächsten Patient von Pascal Grosse ist die Ehefrau mitbetroffen. Der 75-jährige Hubert Kramer hat Parkinson, schiebt sich langsam mit Hilfe des Rollators ins Sprechzimmer. Seine Frau begleitet ihn, begrüßt den Arzt mit festem Händedruck. Das Ehepaar ist neu hier. Pascal Grosse muss erst mal herausfinden, wie sich Hubert Kramer des Nachts verhält.
Also er schreit manchmal.
Schreit? Richtig laut? Oder?
Ja, laut.
So, dass es auch die Nachbarn hören?
Ja, ja.
Was macht er mit den Armen? Er schlägt
Er schlägt um sich. Ja,
mit den Armen.
Ja, ja. Und auch mit den Beinen.
Seit 10 Jahren geht das schon so. Jede Nacht, aber unterschiedlich stark. Hubert Kramer wacht von selbst erst dann auf, wenn er aus dem Bett fällt. Schon oft hat er sich dabei verletzt, obwohl seine Frau Decken rings ums Bett gestapelt hat. Sie bekommt bei seinen Anfällen auch selbst immer ein paar Tritte ab. Ihr eigentlich geschwächter, Parkinson-kranker Mann entwickelt nachts Bärenkräfte, nur mit Mühe kann sie ihn bändigen. Voraus geht seinen Anfällen immer ein Traum, sagt Hubert Kramer.
Wovon träumen Sie denn?
Na, ich verteile Schläge.
An wen?
Verschiedene Leute.
Warum verprügeln Sie andere?
Ja, macht Spaß. Nee, ich weiß nicht, warum.
Gibt es eine Situation, in der Sie sich verfolgt fühlen und sich wehren?
Ja, jein.
Jein.
Ich glaube, er kann sich nicht erinnern an den Traum.
Grosse empfiehlt Hubert Kramer, sich für einige Nächte im Schlaflabor anzumelden. Die Angaben sind zu ungenau, um eine sichere Diagnose stellen zu können. Aber er hat bereits eine Vermutung.
Das, was Sie haben, wahrscheinlich, aber wir müssen es überprüfen im Schlaflabor, ja, ist ein typisches Symptom von Parkinson. Man nennt das REM-Schlafverhaltensstörung. Normalerweise bewegt man sich im Schlaf sowieso nicht und im Traumschlaf schon mal gar nicht. Aber genau das ist bei dem, was Sie haben, gestört. Wie beim Parkinson selbst gehen ein paar Nervenzellen kaputt. Und diese Nervenzellen sind dafür verantwortlich, dass, wenn man träumt, sich nicht bewegt.
Da diese Nervenzellen ausfallen, werden die Bewegungen in der Traumphase nicht wie sonst gehemmt. In einem krassen Kontrast hierzu steht das Problem des jungen Mannes, der als nächstes den Patientenstuhl in Pascal Grosses Sprechzimmer einnimmt. Ein letzter Fall für heute, der einmal mehr zeigt, wie breit das Spektrum an Schlafstörungen ist. Mehran Keshavars ist 18 Jahre alt, ein cooler Typ mit Lederjacke und wachem, freundlichen Blick.
Also ich habe eine Schlafkrankheit seit 3 Jahren, mit 15 hat die angefangen. Und einmal im Monat schlafe ich für ungefähr 5 Tagen, 6 Tagen durch. Manchmal habe ich Wachphasen für 1 bis 2 Stunden am Tag. In den Wachphasen esse ich was, gehe auf Toilette und dann schlafe ich sofort ein.
Mehran hat das kleine Levin-Syndrom. Eine seltene Krankheit, die vor allem junge Männer in der Pubertät trifft. Mehran merkt richtig, wenn er wieder in so eine Schlafphase reinrutscht. Das geht innerhalb eines Tages. Er wird zunehmend abwesend, schwächer und müde. Eine Müdigkeit, die auch mit Koffein nicht zu stoppen ist. Irgendwann geht es dann nicht mehr anders. Er muss schlafen, tagelang.
Empfinden Sie den Schlaf als erholsam?
Nein. Das ist wie eine Last. Einfach, mir geht's nicht so gut. Mir geht wirklich sehr schlecht. Jeder sagt, es ist doch einfach gechillt, wenn man einfach schläft und es ist doch gemütlich, aber mir geht es überhaupt nicht so.
Warum
einfach,
nicht?
Man kann es nicht beschreiben, das ist einfach, als ob ich mich wie in einem Traum fühle und das ist gar nicht real.
Seit er für sie einen Namen, eine Diagnose hat, nimmt er seine Schlafkrankheit mit Humor. Vorher hat sie ihm große Probleme bereitet, besonders in seiner Ausbildung. Denn für einwöchige Fehlzeiten ist Schlafen eine schlechte Ausrede.
Die dachten ja am Anfang, ich nehme Drogen und Kiffe und sowas. Aber meine Mutter dachte das sogar auch am ersten Mal, als ich ins Krankenhaus kam. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es eine Krankheit ist.
Er hat Glück im Unglück. Es ist gut möglich, dass das kleine Levin-Syndrom irgendwann so plötzlich wieder verschwindet, wie es aufgetreten ist. Doch damit er sein Leben, seine Ausbildung bis dahin meistern kann, muss er behandelt werden. Auch in seinem Fall heißt das Medikamente. Seit 2 bis 3 Wochen nimmt Mehran Lithium, denn das vermag die Schlafphasen zu unterdrücken. So wenig wie es die Schlafstörung gibt, gibt es auch die Allheiltherapie. Das betonen sowohl Neurologe Grosse als auch der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums, Ingo Fietze. Deswegen sind die individuelle und genaue Anamnese und Diagnose so wichtig. Und dass Menschen mit einer Schlafstörung nicht zu spät zum Spezialisten gehen. Ingo Fietze.
Das Wichtigste ist eigentlich, sich rechtzeitig aufklären, rechtzeitig zum Arzt gehen und gucken, kann man mit Verhaltenstherapie und Schlafhygiene noch was noch gegensteuern. Nicht das Falsche zu tun, bevor man abends ins Bett geht. Was meinen wir mit Schlafhygiene? Wenn man seine Schlafstörung hütet, dann wird es schwer, nach vielen Monaten, Jahren, sie mit so einfachen Maßnahmen noch zu bekämpfen.
Die helfen sowieso eher bei leichteren Einschlafstörungen oder Schlafrhythmusstörungen und weniger bei Patienten, wie sie Neurologe Grosse kennt. Hier braucht es Medikamente, um den Betroffenen zu Schlaf zu verhelfen. Doch Auswahl und Gabe von Medikamenten sollten unter Betreuung durch Spezialisten erfolgen. Dann habe man gute Chancen, die Krankheit in den Griff zu bekommen.
Mit der Kombination aus fachärztlicher Betreuung des Patienten und der Wirkung so eines Medikaments bekommen wir in der Regel die Schlafstörungen dann gemeinsam hin. Das klappt schon. Und alles, was man als an Verhaltenstherapie zusätzlich machen kann, die Entspannung am Abend, ja, abends kein Alkohol essen, nicht so viel Kaffee trinken, sich auch sportlich betätigen, aber nicht so spät, sondern eher am Tage. Die Tipps, die alle mit gutem Schlaf zusammenhängen, die sollen natürlich auch eine medikamentöse Therapie begleiten, das ist gar keine Frage.
Sie hörten Schlafstörungen, wenn Menschen nicht zur Ruhe kommen. Ein Beitrag von Anna Korwis für dasgehirn.info.